SWR 2 Tandem.
Mit Elinor Krogmann, guten Abend. Mein Gast heute Abend ist der Kunsthistoriker Dr. Bernhard Zerexe. Er war lange Jahre Leiter des Medienmuseums im ZKM, im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Und er ist einer der Experten für digitale Kunst in Deutschland. Digitale Kunst, das ist die Kunst, die die Digitalisierung unseres Lebens, der Gesellschaft reflektiert mit elektronischen Mitteln. Herr Zerexe, was war denn Ihr erstes digitales Kunstwerk, das Sie beeindruckt hat?
Oh, da muss ich kurz überlegen. Also ich denke, sehr früh, etwa 1973, es waren Computergrafiken in einer Kölner Galerie, Computergrafiken des Informatikers Georg Nees, der bei Siemens in Fürth gearbeitet hat und dort nachts die Möglichkeit hatte, einen großen Grafikplotter zu benutzen. Und als Ingenieur kam er auf die Idee, diesen dahinterstehenden Computer so zu programmieren, dass da sehr komplexe Zeichnungen entstanden sind. Und da stellte sich auch für uns Jüngere zum ersten Mal die Frage, können Computer Kunst machen? Heute ist die Frage längst beantwortet, nämlich mit Nein. Nur Menschen können Kunst machen, Computer können keine Kunst machen. Aber damals war das ein sehr unsicheres Gebiet, ein beginnendes Gebiet. Und man nannte diese Grafiken ganz am Anfang, man nannte die Computergrafik oder Computerkunst.
Mhm. Haben Sie es damals schon als Kunst betrachtet?
Ich war mir sehr unsicher. Ja, ich war mir sehr unsicher, weil das Ganze so harmlos daherkam, wie die ersten Zeichenversuche von jungen Studentinnen oder Studenten, die eben mit dem Lineal komplexe Linien auf Papier ziehen.
Herr Zerexe, Sie haben gerade berichtet über die erste digitale Arbeit, die Sie beeindruckt hat. Was verstehen Sie unter digitaler Kunst?
Ich will die Frage einfacher beantworten, als sie es verdient. Zunächst mal jede Kunst, die mit Hilfe des Computers gemacht ist. Oder, klarer ausgedrückt, jede Kunst, bei der ein Computer benutzt wird, um die Algorithmen abzuarbeiten, die sich der Mensch ausgedacht hat und der Mensch programmiert hat, damit ein Computer das abarbeitet und am Ende das Ganze umsetzt, entweder in Grafik oder in Bilder oder in Klänge jeglicher Art.
Und was ist der Vorteil von digitaler Kunst gegenüber dem Herstellen einer Bronzestatue oder dem Bildermalen?
Die Künstler haben einfach ein neues, sehr vielfältiges Werkzeug gewonnen, mit dem man andere Dinge machen kann als mit dem Hammer oder als mit dem Meißel oder als mit dem Pinsel. Und insofern hat die Kunst tatsächlich im 20. Jahrhundert eine enorme Erweiterung erreicht. Es ist heute wesentlich einfacher geworden, Bilder und Klänge zu gestalten, auch miteinander zu kombinieren, aufzubewahren, weiterzugeben und da heraus sehr komplexe Gebilde entstehen zu lassen, die man mit analogen Mitteln auf die Weise nicht oder kaum entstehen lassen könnte.
Und was ist der Nachteil gegenüber den analogen Mitteln?
Der Nachteil ist ganz klar die absolute Abhängigkeit von Geräten und von Software, die der Künstler nicht selber herstellen kann.
Also auch die Abhängigkeit vom Hersteller.
Die Abhängigkeit von Herstellern, die Abhängigkeit von Updates, von Upgrades, wie man das nennt, und natürlich die Abhängigkeit von einem sehr schnellen technologischen Prozess, der bewirkt, dass unter Umständen nach 3 oder 5 oder spätestens 10 Jahren die Geräte oder auch die Software der Geräte, die Betriebssysteme, nicht mehr dem entsprechen, wie der Künstler das sich vorgestellt hat und unter Umständen dieses Kunstwerk zunächst einmal verloren ist. Natürlich kann es irgendwie gerettet werden, aber das ist mit einem sehr hohen Aufwand verbunden, während man für Malerei, für ein Gemälde, im Grunde genommen, verkürzt gesagt, nur einen Nagel braucht, um es zu zeigen, um es an die Wand zu hängen, braucht man für digitale Kunst Techniker, die sich damit auskennen und die in der Lage sind, das Werk immer wieder auf den Stand der aktuellen Technik zu bringen. Und es sind hochqualifizierte Berufe oder Erfahrungen, die noch lange nicht jedem zur Verfügung stehen.
Darüber werden wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher reden, über die Konservierung oder die Rettung dieser Arbeiten. Was thematisiert denn digitale Kunst? Alles?
Alles, was jede andere Kunst auch thematisiert. Wir haben einfach ein neues, sehr komplexes Werkzeug oder einen ganzen Instrumentenkoffer an neuen Werkzeugen, mit denen sich alles machen lässt. Aber um die Frage noch etwas eingehender zu beantworten, es ist sehr deutlich feststellbar, dass sich die digitale Kunst auch mit dem digitalen Wandel unserer aktuellen Gesellschaft auseinandersetzt. Es ist eine Kunst, die sehr viel Wert darauf legt, Veränderungen in der Gesellschaft zu reflektieren, zu beobachten, zu kommentieren, zu analysieren. Und insofern ist diese Kunst als digitale Kunst unmittelbar im Geschehen der heutigen Welt mit dabei.
Sie waren ja von Anfang an auch dabei bei der Gründung des ZKM, des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe. Es wurde 1989 eröffnet. Heute ist es im Grunde das Haus für digitale Kunst. Was war denn damals der Gründungsgedanke, als es losging, als man da viel Geld reinsteckte?
Der Gründungsgedanke war ein kultureller Motor für die kommende wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Es war klar, dass das alles in Richtung Digitalisierung geht, aber weder die Künstler noch die Wirtschaftswissenschaftler und so weiter wussten konkret etwas damit anzufangen. Und das ZKM, so wie der Gründungsdirektor Heinrich Klotz es definiert hatte, hatte die Aufgabe, diesen Übergang von der bisherigen Kunst, der traditionellen Kunst, der analogen Kunst in die digitale Kunst zu begleiten, zu fördern und insbesondere einem großen Publikum auch bekannt zu machen.
Sie waren ja damals, als Sie dort angefangen haben zu arbeiten, eher ja noch in einem traditionellen Bereich gewesen. Sie haben lange Jahre über romanische Architektur geforscht, auch Ihre Doktorarbeit geschrieben. Warum? Was hat Sie dann hingezogen zu diesem ZKM?
Der Titel des ZKM ist ja Kunst und Medien. Und ich kam aus der Mittelalterarchäologie in einer Betrachtung, dass auch Architektur ein Medium ist. Insofern war die Analyse dessen, was die Architektur im Mittelalter geleistet hat, eine Frage nach dem Medium Architektur. Und hier im ZKM befand ich mich genau mit der gleichen Fragestellung konfrontiert, nämlich was leisten heutige Medien in Bezug auf die gesellschaftliche Entwicklung?
Also Architektur als Medium, das Aussagen trifft auch.
Selbstverständlich Aussagen, aber das natürlich auch kreativ ist und das Erneuerungen bringt und insofern ein ganz komplexes gesellschaftliches Feld reflektiert, im Mittelalter vielleicht stärker noch als heute. Und insofern war das die Sprache, die viele Menschen verstehen konnten.
Das ZKM war, als es gegründet wurde, wie soll man sagen, ein freier Raum auch. Es war noch gar nicht so ganz klar, was passiert da eigentlich oder wird da passieren?
Vieles war nicht klar. Es war nicht klar, was Digitalisierung bedeutet. Es war eine der ersten großen Sammlungen, die im ZKM angeschafft wurden, war eine Holographie-Sammlung. Das ist analoge Fotografie in einem ganz besonderen Sinne, bei der Hologramme entstehen. Und das war damals ungeheuer wichtig. Es gab entsprechende Ausstellungen, auch in Karlsruhe, an denen das ZKM teilweise beteiligt war. Es gab aber noch keine unmittelbare digitale Kunst in dem engeren Sinne, wie wir das heute benennen. Vielleicht darf ich auch dazu sagen, 1995, als teilweise schon das Internet verbreitet war, hatte das ZKM gerade noch keinen Internetzugang. Das war nicht unser wesentliches Problem. Und zwei Jahre später, 1997, bei der Eröffnung des ZKM in seinem heutigen Bau, war selbstverständlich das Internet ein Hauptfaktor der Produktivität und auch der Kreativität dieser Institution geworden, innerhalb dieser sehr kurzen Zeit.
Herr Serexe, wir haben über Ihre Arbeit im Bereich digitaler Kunst gesprochen. Vor der Kunstgeschichte kam aber Ihr erstes Studium. Mit was sind Sie gestartet?
Ich bin mit Psychologie und Soziologie gestartet. Es war 1970 und mein Bestreben war nicht, einen Beruf möglichst schnell zu erlernen, sondern ich wollte wissen. Ich wollte wissen, wie der Mensch funktioniert und ich wollte wissen, wie die Gesellschaft funktioniert. Deshalb genau diese Kombination.
Und dann haben Sie ein zweites Studium noch absolviert in München? Da wollten Sie Lehrer werden.
Dazwischen gab es eine Phase, da war ich Waldarbeiter, weil ich nach 8 Semestern Studium der Psychologie und Soziologie dermaßen frustriert war, weil das überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat, dass ich dann alles abgebrochen habe und ich bin erstmal für 2 Jahre in den Wald gegangen und habe halt Wege gereinigt und Bäume abgesägt und diese Dinge gemacht und bin dann danach zurückgekehrt an die Universität München, um dort möglichst schnell ein Lehrerstudium zu absolvieren. Ich konnte mir sehr vieles anrechnen lassen und habe dann in München das Staatsexamen gemacht für Grund- und Hauptschulen. An meinem letzten Prüfungstag fand meine Frau am schwarzen Brett ein Zettel, in dem dazu aufgefordert wurde, sich zu melden, wenn man bereit wäre, in Saudi-Arabien eine private Schule zu gründen. Mhm. Und ich war am anderen Tag bei dieser Firma sofort und war 2 Monate später für 1 Jahr in Saudi-Arabien und habe dort eine private Schule gegründet für einen großen Bauunternehmen, die dort 300 Kilometer Autobahn gebaut haben und wo es in etwa 20 Familien gab mit Kindern.
Aus Deutschland?
Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und die mussten und sollten natürlich nach deutschen Lehrplänen ganz korrekt unterrichtet werden. Und die Kleinen, die waren bei mir im ersten Schuljahr und die Älteren, die waren bei mir im Gymnasium in der 10. oder 11. Klasse und haben selbstverständlich Chemie, Physik, Mathematik, Französisch und Englisch Unterricht bekommen. Und alle Kinder haben gemeinsam Arabisch Unterricht bekommen, nicht durch mich, sondern durch einen zweiten Lehrer, der hinzugerufen wurde.
Sie haben gesagt, da war ein Zettel am schwarzen Brett. Das hat Sie offensichtlich total angezogen. Einfach mal raus in ein ganz anderes Land.
Schlagartig die Erkenntnis. Ich wollte nicht ins bayerische Moos irgendwo im Hintergrund landen, sondern das war für mich die Rettung sozusagen. Und ich bin sofort bereit gewesen, dieses Abenteuer auf mich zu nehmen.
Und danach wurden Sie dann aber doch Referendar in Deutschland?
Danach. Ich bin nach Deutschland zurückgekehrt und war dann Referendar in Schweich an der Mosel in einer Hauptschule und habe dort das zweite Staatsexamen gemacht, um dann eigentlich Lehrer zu werden. Ja.
Und warum sind Sie nicht Lehrer geworden?
Warum ich nicht Lehrer geworden bin? Dazu muss ich folgende Anekdote erzählen. Ich saß nachmittags im Lehrerzimmer. Es war sonst niemand da. Es klingelte. Es kam ein Kriminaloberkommissar 1979, der einen Schlüssel abgeben wollte aus einem Diebstahl und diesen Schlüssel dem Direktor geben wollte. Ich sagte ihm, der Direktor ist nicht da, aber ich kann ja den Schlüssel entgegennehmen. Er fragt mich nach meinem Namen. Und in dem Moment, wo ich meinen Namen nannte, wurde er total nervös und hat mir quasi auf den Tisch gespuckt, meine ganze Lebensgeschichte erzählt, ohne Aufforderung. Er wusste beispielsweise, wo und wann in Indien die Mutter meiner Freundin geboren war. Er wusste über die Beziehungen meiner Schwester, er wusste über meine Beziehungen, er wusste über meine Wohnungen und so weiter. Und zum Schluss sagte er, naja, Sie waren ja dauernd unterwegs in Saudi-Arabien, in Pakistan, im Jemen und so weiter. Und Sie waren einer der gesuchten Leute während der Schleyer-Fahndung. Dazu muss man wissen, dass die RAF den Hans-Martin Schleyer entführt und ermordet haben. Und man ist unter Umständen in den Verdacht gekommen, zu diesen Leuten zu gehören.
Wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet auf Sie da der Verdacht
fiel? Das hat er mir erklärt. Es gab damals eine Art Hexenjagd, auch über das Fernsehen, indem man die Bürger aufgefordert hat, verdächtige Dinge an die Polizei zu melden. Zum Beispiel, wenn jemand seine Miete nicht überweist, sondern bar bezahlt. Zum Beispiel, wenn in einem Dorf vor einem Haus des Öfteren Fahrzeuge stehen mit Kennzeichen, die nicht in diese Gegend gehören. Wenn des Öfteren wechselnde Menschen dort zu diesem Haus kommen. Und das hat mich gegenüber meinen Nachbarn, brave Winzerleute in einem mini kleinen Dorf an der Mosel, verdächtig gemacht. Die haben das der Polizei gemeldet, weil entsprechendes sollte man melden, damit man die Leute von der RAF finden kann. Ich hatte aber nichts mit denen zu tun. Und dieser Kriminaloberkommissar sagte mir dann, okay, ich sehe, Sie wollen Lehrer werden, dann rate ich Ihnen, mal zu schauen, beim BKA gibt es eine Akte über Sie. Und mit dieser Akte werden Sie nicht Lehrer werden. Mhm. Das war so das Resultat von diesem Gespräch. Ich bin am nächsten Tag zum Rechtsanwalt gegangen und habe ihm das erzählt. Er hat an das BKA geschrieben. Die Antwort kam nach 2-3 Wochen, nein, es gibt keine Akte. Wunderbar, habe ich gedacht, dann werde ich ja Lehrer werden. Ich hatte eigentlich schon einen Antrag genau an dieser Schule, wo ich mich schon befand. Ich hatte das zweitbeste Referendariatszeugnis in Rheinland-Pfalz. Und eine Woche bevor die Schule begann, bekam ich ein Schreiben vom Kultusministerium in Rheinland-Pfalz, dass ich nicht Lehrer werden könne. Mhm. Ohne Begründung. Ich bin mit diesem Schreiben zu dem Direktor gegangen der Schule, der mich auch angefordert hatte als Lehrer. Und er sagte mir, okay, das ist ja ganz seltsam. Ich habe einen Freund im Ministerium, der wird Ihnen Erfahrung bringen, warum Sie nicht Lehrer werden können, warum Sie nicht verbeamtet werden können. Es war ja auch damals die Zeit der Berufsverbote und so weiter. Ja. Mhm. Er rief mich 2 Wochen später an. Und war extrem erbost und sagte, Sie haben eine Akte beim BKA und damit können Sie niemals Lehrer werden. Das hatte sein Freund im Ministerium mittlerweile herausgefunden. Ich bin am nächsten Tag natürlich wieder zu meinem Rechtsanwalt gegangen. Er hat wieder mit den gleichen Informationen an das BKA geschrieben. Rückantwort, es gibt keine Akte. Ich konnte nicht Lehrer werden.
Ja. Also eigentlich ein kafkaesker Zustand. Für Sie ging es nicht weiter, aber keiner hat offengelegt, warum eigentlich nicht.
Genau, das war nicht nachzuvollziehen. Und wir wissen aber auch, dass die Zeiten sehr nervös waren. Wir sind zum Beispiel, da ich in Trier gewohnt habe, öfter nach Luxemburg über die Grenze gefahren zu den Eltern meiner Frau. Und an der Grenze sah man sich dann am offenen Autofenster mit Maschinenpistolen konfrontiert, die auf einen selbst gerichtet waren, bis dann der Befehl kam, weiterfahren. Mhm. Ja, also andere Zeiten als heute.
Ja. Sie haben sich ja dann entschlossen, noch ein Studium anzufangen. Kunstgeschichte? War das einfach Notwehr, Notwendigkeit? War das mutig auch in der Zeit? Sie hatten ja schon Familie.
Ich hatte Familie, unser erstes Kind war gerade geboren. Ich wusste, dass ich an der Schule nicht unterkommen kann und musste was anderes tun. Und deshalb habe ich ein komplett neues Studium begonnen, wobei ich natürlich als erfahrener früherer Student mir auch sehr vieles anrechnen lassen konnte. Und ich bin in die Kunstgeschichte gegangen und da insbesondere in den Bereich Mittelalterarchäologie.
Mhm. Diese Erfahrung auch, die Sie hatten mit dem BKA und der angeblich nicht vorhandenen Akte, hat Sie das bestärkt darin, auch in der Haltung ein bisschen misstrauisch zu sein unseren Sicherheitsorganen gegenüber?
Absolut, absolut. Es hatte auch später Auswirkungen als ich am ZKM eine Ausstellung gemacht habe zum Thema globale Überwachung und Zensur. Da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Ganz generell hat es bei mir ausgelöst, dass ich von vornherein nicht alles glaube, sondern erstmal hinterfrage. Und dieses Hinterfragen ist ja manchmal auch eine Last. Es ist keine Lust, sondern eine Last, weil es einem irgendwie das Leben schwer macht. Und man entdeckt dabei Dinge, die man vielleicht lieber nicht wissen möchte.
Über diese Ausstellung Global Control and Censorship werden wir gleich noch sprechen. Da wird es auch gehen um Zensur, um soziale Medien. Und Dota zum Beispiel, die Musikerin Dota, hat auch einen Titel geschrieben über soziale Medien. Ich hasse es.
Ja, ja, schön und gut. Nice, total nice. Man kann nichts dagegen haben. Es ist der geile Scheiß, der super Bio-Snack. Es ist so nett und perfekt. Ich hasse es.
Ihre letzte Ausstellung im ZKM hieß Global Control and Censorship, haben wir schon ganz kurz angeschnitten, das Thema. Und da ging es eben um Internet und die Zensur. Warum haben Sie sich dieses Thema so explizit zu Ihrem Abschied ausgesucht?
Die Sängerin hat es gerade auch angesprochen mit dem Titel des Buches von Aldous Huxley, Schöne neue Welt, im Original Brave New World. Und sie sagte noch dazu, ich will unberechenbar sein. Das finde ich fantastisch. Ich selbst wollte auch immer unberechenbar sein, vor allem nach der Erfahrung, die ich dann mit dem BKA gemacht hatte. Ich hatte das Gefühl, wir alle stehen unter einer ständigen Kontrolle. Und das war der Anlass für diese Ausstellung, weil Kontrolle heute wesentlich einfacher, wesentlich umfassender, sogar global geworden ist. Und insbesondere seit der Einführung der mobilen Smartphone-Technologie seit etwa 2005, 2006 ist jeder der Bürger dieser Welt ständig mit seinen privaten Daten erfasst. Ständig heißt rund um die Uhr, das wird irgendwo gespeichert. Edward Snowden hat dazu ausreichend viel gesagt, das muss man nicht wiederholen. Aber selbst seit den Enthüllungen von Edward Snowden haben sich die Dinge noch viel mehr beschleunigt. Wir geben nun freiwillig unsere Daten ab, weil wir in irgendwelchen sozialen Gruppen, sozialen Medien und so weiter dabei sein wollen. Das war der Anlass dieser Ausstellung. Ich hatte das Glück, am ZKM auch unter der Leitung von Peter Weibel eine sehr große Ausstellung organisieren zu können mit etwa 100 Kunstwerken zum Thema Überwachung und Zensur. Und diese Ausstellung ist, nachdem sie in Karlsruhe beendet war, noch in 7 osteuropäische Länder gegangen und hat dort sehr große Beachtung gefunden.
Also mit den Smartphones und in der Benutzung oder in der Anmeldung auch über soziale Medien ist für Sie die Überwachungsmöglichkeit am deutlichsten erfahrbar in unserer Zeit. Haben Sie selbst ein Smartphone?
Ich habe kein Smartphone. Ich habe ein Mobiltelefon, mit dem kann man telefonieren oder auch Anrufe empfangen. Aber ich nutze nicht die Technologie, mit der ich dann mit allem Möglichen in der ganzen Welt verbunden bin. Vielleicht auch genau aus dieser Skepsis heraus. Ja? Es ist tatsächlich so, wenn heutige Impfgegner meinen, wir hätten eine Diktatur, weil man uns ja auf Schritt und Tritt verfolgt, dann kann ich denen nur entgegenhalten, Leute, dann hättet ihr vor 15 Jahren mal damit anfangen sollen, euch gegen die Überwachung über die Smartphone-Technologie zu wehren. Aber das war ja wohl lustig und profitabel und da hat man sich nicht gegen gewehrt. Es ist ganz klar, dass jeder Schritt auf 3 Meter nach rechts oder links, den Sie mit einem Smartphone in der Hosentasche tun, exakt lokalisiert werden kann. Dass jedes Wort, was Sie sagen, jeden Text, jedes Bild, was Sie anschauen, jede Musik, die Sie hören, auch registriert wird und sich daraus Profile ergeben, Algorithmen, die das Profil der Personen, der Gruppen und so weiter berechnen und dass hier ein erheblicher Einfluss auf den Einzelnen und auf die Gesellschaft ausgeübt wird. Und wir müssen uns heute fragen, ob dieser Einfluss, der in der Hand von großen Privatkonzernen liegt, die wir alle kennen und nennen, ob dieser Einfluss gegen oder für unsere Demokratie spricht. Mhm. Ich bin überzeugt, dass das alles nicht mehr mit dem Gedanken einer Demokratie verbunden werden kann, so wie wir das bisher gesehen haben.
Aber es ist schwer, ein Leben ohne soziale Medien zu führen. Also man fühlt sich ja regelrecht isoliert, wenn man nicht über WhatsApp, Telegram oder was weiß ich erreichbar ist oder Signal.
Ich fühle mich keineswegs isoliert. Mhm. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, ständig irgendwelche Bildchen zu gucken oder Klänge zu hören oder mit allen möglichen Personen ständig irgendwie in Kontakt zu stehen. Ich komme aus einer anderen Zeit. Vielleicht ist es das. Vielleicht, weil ich über 70 bin und überhaupt nicht das Bedürfnis danach habe. Manchmal ist es nett, das gebe ich schon zu. Aber es kann doch nicht sein, dass ich alle 3 oder 5 oder 10 Minuten mich von einem Kommunikationskanalsystem abhängig mache, das durch andere vorgegeben wird. Es kann doch nicht sein, dass ich meine Nächsten und meine Nicht-Nächsten alle 3 oder 5 Minuten abhorchen oder informieren muss über den Zustand, in dem ich bin. Hallo, ich fahre gerade im Bus. Ach ja, ich bin gerade angekommen. Ach ja, jetzt steige ich gerade aus. So, what? Was soll das?
Ja. Aber die sozialen Medien sind ja auch so programmiert, funktionieren so, dass tatsächlich auch eine gewisse Abhängigkeit entsteht. Also psychologisch ist da auch was in Gang. Und ich denke, es ist auch schwer, sich dagegen zu wehren, sozusagen, wenn man sich nicht mental so distanzieren kann wie Sie.
Sehen Sie, Konzerne wie Facebook oder Google und so weiter, um nur 2 zu nennen, es sind aber viel mehr, die beschäftigen Hunderte von Psychologen, die genau dieses bezwecken wollen, nämlich die Abhängigkeit ihrer Nutzer, ihrer User, weil sie genau aus dieser Abhängigkeit Geld machen, ihre gigantischen Profite machen. Sie stellen nichts her, sondern sie benutzen die Aufmerksamkeit ihrer User, um Werbung zu platzieren und damit machen sie große Profite. Wir werden damit benutzt, ohne dass man uns fragt, ob wir benutzt werden wollen.
Fehlt noch das, was als letztes dazugekommen ist. Sie sind sogar der erste öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für elektronische und digitale Kunst durch die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe bestellt. Wie sind Sie dahin gekommen?
Es ergab sich einfach aus meiner Tätigkeit am ZKM, wo ich während 24 Jahren auch ganz wesentlich am Aufbau der größten Sammlung digitaler Kunst beteiligt war, die ich zum Teil auch geleitet habe. Wir haben nach 10, 15 Jahren, nachdem die erste Euphorie der 90er Jahre vorbei war, plötzlich festgestellt, dass die Kunstwerke in unserer Sammlung zu großen Teilen nicht mehr aktiviert werden konnten. Warum? Weil sich die Hardware verändert hatte, weil sich die Software verändert hatte, weil ganz bestimmte Applikationen plötzlich in den Betriebssystemen weggefallen waren und wir einen erheblichen Bedarf an Nacharbeit hatten oder an Restaurierungsarbeit hatten, um überhaupt einzelne Werke wieder in die Ausstellung zu bringen, das heißt sichtbar zu machen. Diese Werke wären ansonsten für immer verloren gegangen. Das war eine meiner Aufgaben am ZKM. Ich habe dann ein europäisches Forschungsprojekt, ein EU-Projekt gestartet unter dem Titel Digital Art Conservation, die Konservierung digitaler Kunst. Das war sehr großzügig finanziert, ist sehr gut publiziert worden mit Ausstellungen und so weiter in 3 verschiedenen Sprachen. Und daraus hat sich dann meine Expertise ergeben in diesem Bereich, zu der ich dann, nachdem ich aus dem ZKM ausgetreten bin, bestellt worden bin als erster öffentlicher Sachverständiger für elektronische und digitale Kunst.
Das heißt, wenn jemand ein Werk hat, das davon bedroht ist, nicht mehr weiter zu funktionieren, kann er Sie rufen und sagen, was soll ich jetzt tun?
Dann kann ich das analysieren und kann zumindest Ratschläge geben, was man tun könnte. Ich kann natürlich auch an die Personen, an die Experten vermitteln, die dann ganz konkret als Ingenieure oder Techniker dieses Werk wieder in Gang setzen können. Aber zunächst muss man ja mal verstehen, was ist überhaupt das Problem? Warum läuft das nicht mehr? Warum zeigt das andere Bilder oder keine Klänge und so weiter? Dieses Verstehen ist natürlich das Erste, was notwendig ist. Und wir haben in großen Sammlungen tatsächlich zig wertvolle Arbeiten, die heute nicht mehr funktionieren.
Und die Museen haben vermutlich kein Geld, um sie wieder instand zu setzen, oder doch?
Die Museen konzentrieren sich ganz wesentlich auf etwas, was man mit Eventkultur bezeichnet. Besucherzahlen sind das Nonplusultra des Nachweises der Berechtigung, dass ein Museum funktioniert. Es geht weniger um die Qualität der Ausstellung als um die große Zahl der Besucher. Wenn man 200.000 hat und dann auch noch 300.000 erreicht, dann ist man natürlich förderungswürdig und so weiter. Und in diesem Circulus Vitiosus bewegt sich die gesamte Kulturbranche, dass mehr nach Zahlen geurteilt wird als nach der Qualität in der Tiefe. Wenn nun Arbeiten restauriert werden oder im Depot lagern, sind sie für die Öffentlichkeit zunächst mal gar nicht sichtbar. Das heißt, die Arbeit, die dafür verbracht wird, der Aufwand, der dafür gemacht wird, ist zunächst nicht sichtbar, bringt keinen Besucherprofit, sondern erst vielleicht in 2 oder in 5 Jahren, wenn das Werk nochmal in eine Ausstellung kommt. Das Problem der Museen, der Kulturinstitutionen ist die notwendige öffentliche Förderung, die nur dann fließt, wenn sie möglichst effektiv nach außen mit großen Zahlen operieren können.
Ich möchte noch mal zurück zu Ihrer Arbeit als Kunstsachverständiger. Schätzen Sie auch digitale Kunst? Werden Sie eingeladen von Sammlern, die sagen, sag mir doch mal, was das wert ist?
Ja, natürlich. Ich meine, da geht es beispielsweise um Erbschaften oder um Weitergabe von Sammlungen. Manchmal stecken auch die Finanzämter dazwischen. Die wollen wissen, was ist diese Sammlung nun wert, in Euro gerechnet, ja, weil das dann entscheidende Fragen sind für eine Stiftung, für einen Erben und so weiter. Ja. Da geht es ums Schätzen, aber es geht im Wesentlichen darum, zu erkennen, zu verstehen, wo ist das Problem dieser Kunst? Wie kann ich sie erhalten? Wie kann ich sie in 5 oder in 10 Jahren oder bestenfalls auch in 20 Jahren nochmal erfahrbar machen?
Jetzt noch eine ganz persönliche Frage zum Schluss. Gehen Sie eigentlich noch in Ausstellungen, in denen ganz normale Ölbilder hängen? Interessiert Sie das noch?
Ich gehe am liebsten in Ausstellungen, in denen ich Malerei sehe. Ich bin noch kürzlich in der Kunsthalle Karlsruhe gewesen, was ein ganz fantastischer Ort ist für die spätmittelalterliche Malerei und so weiter. Das sind mir die liebsten Orte, weil ich da enorm viel erfahren kann und verstehen kann. Jetzt ist die Kunsthalle geschlossen, aber sie wird irgendwann auch wieder sichtbar werden.
Der Kunsthistoriker und Experte für digitale Kunst Dr. Bernhard Zierikse war heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank für Ihr Kommen. Die Redaktion dieser Sendung hatte mit mir Rudolf Linz und die Technik hat Neo Trautwein geregelt. Mein Name ist Elino Krugmann. Einen schönen Abend noch.